Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Ich darf ein Intro machen. Ja, ich mache gerne ein Intro auf Sicht und spontan, weil, genau, ich komme gerade von auf Sicht. Und zwar Blind Racing, 6 Tage Madeira, Trans Madeira liegen hinter mir. Und weil ich auf Sicht kann, dachtest du dir, das kannst du schon lange. Und du probierst jetzt mal Podcast auf Sicht aus. Wir machen heute einfach mal ganz spontan und relativ ungeplant eine Live-Folge. Wir sind hier in Willingen, haben ein Händler-Event mit Abus hinter uns heute und haben noch einige von den Anwesenden hier sitzen und dachten, wir machen jetzt mal live, wir machen jetzt mal mit Mikro rumreichen.
Dazu verdonnert uns hier zuzuhören.
Genau, und die dürfen jetzt mal Fragen stellen und ist, glaube ich, mal ganz interessant, Live-Hörer im Podcast zu haben.
Genau. Bevor wir jetzt das Mikro rumreichen, da muss ich natürlich erstmal ein paar Fragen stellen. Also erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch zum Sieg der Transmadeira. Wir haben uns kurz vorher bei Abus beim Sales-Meeting getroffen und da hast du mir erzählt, du bist jetzt 2 Wochen gar nicht Rad gefahren und hast das Rad genau einmal Test gefahren mit einer Gruppe von verrückten E-Bikern und du als einziger mit dem Bio-Bike und das hat quasi als Test gereicht, um Transmadeira zu fahren, oder?
Ja, ich habe eigentlich alles anders gemacht, als ich es früher gemacht hätte, wo ich noch professionell geraced bin. Also ich bin so unprofessionell vorbereitet, wie nur eben ging, angereist. Vielleicht wollte ich mir insgeheim ein bisschen den Druck nehmen, dass ich performen müsste. Und habe tatsächlich ein Fahrrad mitgenommen, was ich vorher noch nie geraced bin. Ich bin auf meinem kleineren Bike gefahren, auf dem Trailbike, was hinten nur 145 mm hat. Und bin mit Komponenten da dran angereist, die ich noch nie so intensiv gefahren bin, teilweise noch gar nicht, bis auf das eine Mal zu Hause. Und habe anstatt Intervalltraining das ein oder andere Bier getrunken und bin auch kurz vor dem Rennen eigentlich mit nahezu Zero Bike Time angereist. Also alles anders als früher, aber hat gut funktioniert.
Du hast ja relativ, ich glaube, relativ kurzfristig entschieden, oder? Dich da anzumelden. Nicht kurz, ich glaube nicht kurzfristig vor dem Event, aber kurzfristig vor dem Zeitpunkt, wo du sagen musstest, jetzt geht's los, ne?
Ja, ich hatte eigentlich Lust, die Herbst-Edition mitzufahren. Ich bin ja 2021 schon mal mitgefahren und da bin ich auch die Frühjahrs-Edition mitgefahren, damals noch aus der Motivation heraus, mich für meine Weltcup-Saison vorzubereiten, weil das ist natürlich 6 Renntage, beziehungsweise damals noch 5, eine optimale Vorbereitung auf eine Rennsaison. Du kannst dich an deinen Pace ranfahren fürs Racing, kannst viele Sachen ausprobieren. Und deshalb dachte ich, nehme ich diesmal mal den Herbst mit und hatte so ein bisschen mit mehr Vorlaufzeit gerechnet und gehofft und dachte mir, ja, dann setze dich vorher auch noch ein paar Mal aufs normale Rad und hast vielleicht wieder eine gewisse Form. Und dann haben die mich kurzerhand in die Frühjahrs- bzw. Sommer-Edition reingesteckt, weil der Herbst war schon voll ausgebucht. Und haben sie gesagt, ja, komm doch einfach jetzt schon im Mai mit. Ja, habe ich dann gemacht. Ja, und jetzt sitzen wir hier.
Wie hat das eigentlich deine Familie so aufgenommen, dass hier der Vati gesagt hat, oh, meine Karriere ist vorbei und ich bin jetzt nicht mehr so viel weg und irgendwie zum erstmöglichsten Termin ist er wieder eine Woche irgendwie am Rennen fahren und irgendwo weg?
Ja, das ist keine alleinig getroffene Entscheidung gewesen. Da sind wir nach wie vor in der Absprache und es würde, wie gesagt, ohne mein Team, meine Frau, die zu Hause die Show schmeißt, überhaupt nicht funktionieren. Ich sage immer, ich bin nur der Clown auf der Bühne und she runs the show. Und insofern ist es im Volumen ja deutlich weniger als früher, was ich weg bin. Und dann ist so eine Woche auch verkraftbar, wenn der Workload für sie zu Hause natürlich der krassere ist als für mich, der da auf der Insel mit dem Fahrrad die Berge runterdüst.
Ja. Und mit was für einem Mindset bist du da so angereist? Also es ist jetzt schon so das erste Mal, dass du eigentlich nicht mit dem Ziel zu gewinnen dahin gereist bist.
Ja, es war schon spannend, auch für mich mental, mich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, so, okay, wie gehe ich jetzt an ein Rennen ran? In der Vergangenheit war natürlich das Ziel, klar, immer bestmögliche Performance. Ich habe immer gesagt, mein Ziel ist nicht der Beste zu sein, sondern mein Bestes zu geben oder mein Bestes selbst zu sein und konnte, glaube ich, dadurch auch mit Höhen und Tiefen besser umgehen teilweise. Aber klar, so ein Rennen wie Transmadeira, da als schon mal Sieger 2021 reist man so ein Stück weit mit dem vermeintlichen Favoritenlabel an Und
mit der Nummer 1 auf der...
Und dann haben sie mir auch noch die 1 vorne dran getackert, also das hat dann auch nicht geholfen. Aber ich wollte mich wirklich frei davon machen. Und das ist gar nicht so leicht, wie man vielleicht denkt, so nach dem Motto, ja, fahr doch einfach mal zum Spaß mit. Wenn du über ein Jahrzehnt dein Gehirn und deinen Körper darauf trainiert und programmiert hast, dass eigentlich alles immer nur Performance, absolut Spitzenleistung rausholen ist. Und dann an so ein Rennen ranzugehen und wirklich zu sagen, ey, ich will das jetzt so richtig genießen, ist gar nicht so leicht. Und das habe ich mir fest vorgenommen, aber ich musste eben gucken, wie es dann vor Ort auch einfach wirklich funktioniert. Ich meine, ich habe eben schon so spaßmäßig gesagt, aber ich bin super wenig Rad gefahren vorher, super viel E-Bike gefahren, wusste, dass die Form schon irgendwie noch halten wird, aber so diese ganzen Spitzen, die du in so einem Rennen hast, ja, bei so viel Racetime auf den Stages, die machen dich schon auch nochmal anders kaputt. Und da wusste ich schon allein körperlich gar nicht, okay, wie stecke ich die Nummer weg? Und habe schon mir irgendwie so versucht, den Druck zu nehmen im Sinne von, ich gehe jetzt nicht noch vorher Sprints fahren oder extra ins Gym oder mache ein Setup oder die ganzen Sachen, die ja schon immer so auf High Performance hinlaufen. Natürlich bin ich jetzt nicht komplett blauäugig angereist, aber der Fokus war schon, ey, ich will da wirklich mitfahren mit meinen Jungs. Ich hatte ein paar gute Kumpels dabei, auch aus der Heimat.
Aber du hattest auch einen guten Hydration-Plan, habe ich gehört, oder?
Und wir haben das so ein bisschen ausgelotet. Das klingt jetzt ein bisschen wild, aber also ich habe so gemerkt, 3 bis 4 Bier nach dem Renntag haben gut funktioniert, um auch den Druck rauszunehmen. Aber bei 4 Bier ist dann die Performance gekippt und da haben wir gesagt, okay, das reicht dann auch.
Ja. Oh. Du hast gesagt, dass der kürzeste Tag von der Transmadeira ist ein bisschen länger wie ein klassisches deutsches Enduro-Rennen, oder?
Ja.
Wie kann man so die anderen, also wie kann man so das komplette Rennen irgendwie beschreiben, beziehungsweise so diese Race Days, also wie lang sind die, wie anstrengend sind die?
Ja, hier laufen im Hintergrund so ein paar Bilder, da geht es von staubtrocken bis zu sehr schlammig und das ist ein Faktor, der die Intensität von so einem Renntag maßgeblich beeinflussen kann. Sowohl die Sonne kann einen natürlich ziemlich platt machen, aber insbesondere der erste Tag, Gott sei Dank war es dieses Mal nur ein Tag, war super nass und schlammig und das war auch mit Abstand der härteste Tag für alle. Also da war es echt so, dass wir super viel tragen mussten. Man kann sich nicht vorstellen, wie rutschig dieser Boden da wird. Die Locals nennen das Madeira Ice. Du kannst wirklich nicht mehr steuern. Also es ist so krass. Wir haben wie so eine Menschenkette den Berg hochgemacht, um uns gegenseitig und an Pflanzen den Berg hochzuziehen. Und du hast dein Fahrrad noch dabei. Also es ist schon extrem kraftraubend dann. Und dann fühlen sich 500 Höhenmeter an wie 2000, ja. Und ansonsten ist ja das Schöne bei dem Rennen, es ist ja ein Jedermannsrennen. Klar sind immer ein paar Raketen dabei, aber da ist wirklich von bis, ich glaube, der jüngste Starter jemals war 14 und älteste 72, irgendwie so. Also da ist schon ein breites Spektrum am Start und die Crew, die das Rennen macht, die sind schon darauf bedacht, dass jeder ein geiles Erlebnis hat und durchkommt. Du hast jetzt nicht wie bei einem Weltcup den Stress, dass du zu einer gewissen Zeit am Start sein musst. Da wird keiner nach hinten rausgekickt aus dem Rennen oder so, sondern da gibt es dann einen Besenwagen und die versuchen, die Leute ins Ziel zu bringen. Ja, da geht es dann auch wirklich drum. Aber von der Physis, dass man sich es grob vorstellen kann, ja, fahr zu Hause 6 Tage in Folge mal gute 1000 Höhenmeter und versuch die Trails halt in deinem Tempo runterzufahren. Das musst du als Substanz mindestens mitbringen, damit du es schaffst. Und bei dem Rennen tut dann die Motivation und so der Buzz vor Ort, das Nötige, dass du auch durchziehen kannst. Aber da waren schon, mich eingeschlossen, sehr viele leere Gesichter hier und da im Shuttle. Also ja, es ist schon tough und am Ende vom Tag bestimmt so ein bisschen darüber, wie hart es wirklich wird, wie hart du racest. Weil man unterschätzt es bei einem Enduro-Rennen. Du siehst dann so die Daten vom Tag, ach, die sind ja nur 1000 Höhenmeter getreten und 3000 bergab gefahren. Aber fahr mal 3000 Höhenmeter oder Tiefenmeter so intensiv du kannst, bergab, wirklich am Limit. Das zieht so hart die Körner. Mhm. Und jetzt mal als Einschätzung, wir hatten an Tag 1, glaube ich, 35 Minuten Racetime im Schlamm. Das heißt 35 Minuten High Rocks, CrossFit, keine Ahnung, you name it. Also alles, was geht, höchste Intensität und konzentriert. Plus dann noch 1000 irgendwas im Schlamm durch die Gegend kraxeln. Also ja, ist schon tough.
Ja, da Das hört sich auf alle Fälle so an. Ich würde sagen, wir gehen mal in die erste Fragerunde. Und wer hat denn eine Frage? Warte, bis ich mit dem Mikro bei dir bin. Wir sind hier voll professionell hier bei dem Dings.
Ab wann war dir im Rennen klar, dass du Erster bist und dass du vorne bist? Und der Punkt, du hast ja gesagt, du fährst dahin, um Spaß zu haben, um nicht, sag ich mal, zu gewinnen. Und irgendwann kommt ja der Punkt, wo du merkst, wahrscheinlich, du bist jetzt der Erste, und dann wird ja im Kopf das auch nochmal umgedreht wahrscheinlich, oder? Was ist da passiert?
Ja, spannende Frage. Die Realisation, dass ich gewinnen kann, dass ich den Pace habe, die kam tatsächlich nach dem ersten Renntag, weil am Renntag 1 hatte ich schon 50 Sekunden Vorsprung, was für die Enduro racen, die wissen, dass es ein ziemlich satter Vorsprung, also schon sehr, sehr krass. Und ich kann die Fahrer, die sonst da waren, recht gut einschätzen. Ich weiß, dass da schnelle Leute dabei waren und hätte denen allen einen Sieg zugerechnet, sozusagen. Aber als ich gesehen habe, okay, krass, 50 Sekunden ist nicht so, dass da jemand mal einen Fehler gemacht hat, sondern das ist vom Prinzip her, dass ich wirklich einen anderen Pace fahren konnte, schon am ersten Tag als der Rest. Und den bin ich wirklich mit einer Lockerheit gefahren. Also es hat einfach, klar, ich habe gekämpft im Schlamm physisch, aber ich bin jetzt nicht mit dem Messer zwischen den Zähnen gefahren, sondern bin einfach so technisch spaßig und schön Rad gefahren. Und hatte sogar den, der im Endeffekt Zweiter geworden ist, ist auch ein guter Kumpel aus Schottland, auch ein ehemaliger EWS-Racer, die ganze Zeit hinter mir, wir sind immer im Train gefahren. Und den konnte ich so ein paar Mal abschütteln und da dachte ich schon so, oh krass. Und wir haben uns ehrlich darüber unterhalten. Und er hat keine Fehler gemacht, hat einfach gesagt, ey krass, du bist mir so heftig weggefahren in der und der Situation. Da dachte ich so, okay, ja, schauen wir mal. Und dann kam halt der Kassenzettel am Ende vom Renntag. Und da wusste ich schon, okay krass, der Pace ist definitiv da, um hier vermeintlich zu gewinnen. Das kann man dann als Rennfahrer schon recht schnell und ehrlich einschätzen. Aber genauso muss man dann auch ganz klar noch sehen, das Rennen ist halt erst vorbei, wenn es vorbei ist. Gerade im Enduro, es kann alles passieren. Ich habe selber eine Felge kaputt gefahren, konnte die zum Glück an dem Tag noch fertig fahren, zu Ende fahren. Aber du fährst eine Sache blöd kaputt am Fahrrad, kannst den Tag nicht zu Ende fahren, da kannst du 10 Minuten Vorsprung fahren haben, dann ist das Rennen einfach vorbei. Also es sind so viele Faktoren, die da noch eine Rolle spielen, bis du dann nach 6 Tagen wirklich bei der letzten Stage über die Linie fährst. Da kann so viel schief gehen. Stürze, Materialfehler, keine Ahnung, dann kriegst du irgendwie Wisse krank oder was im Rennen oder hast was Falsches gegessen. Also da muss man mit Vorsicht das genießen. Die Realisation war da, aber ich wusste, okay, da muss jetzt noch viel passen, bis das es so weitergeht. Und dann habe ich am zweiten Tag auch wieder gut Vorsprung reinfahren können und habe schon gemerkt, jo, cool, hier geht definitiv was.
Die Ersatzteile, du hast ja das Rennen, hast du in deinem Koffer Ersatzteile mitgehabt? Wie habt ihr das gemanagt? Also das Fahrrad ja abends wieder fit zu machen für den nächsten Tag. Du fliegst dann nach Madeira. Mhm. Wie war das von der Organisation, von deinem Kram, was du brauchst für dein Fahrrad?
Ja, ich muss gestehen, auch da war ich so schlecht organisiert wie noch nie zuvor und habe tatsächlich ein paar Sachen eigentlich zu wenig mitgehabt. Aber so ein paar Sachen, die habe ich schon immer dabei. Also grundsätzlich ein paar Werkzeuge, wo ich weiß, das habe ich immer dabei. Bin ja auch schon ein paar Mal über See geraced und da weiß man so ein bisschen, was funktioniert und was Sinn macht und wo man so ein bisschen MacGyvern kann mit der einen oder anderen Sache. Dann hat man mal eine kleine Feile und noch Schmirgelpapier und irgendwie einen Kleber und einen Loctite dabei und so Sachen. Und man weiß, ja, da kommt es dann am Ende vielleicht drauf an. Und dann sind es halt so Sachen wie, klar, ich habe einen Ersatzreifen mitgehabt, weil einen Reifen kannst du dir mal aufschneiden bei so einem Rennen. Ich habe Ersatzbremsbeläge dabei gehabt, eine Scheibe, die du verbiegen kannst und so. Die Sachen, die, sage ich mal, am ehesten anfallen würden, versucht man mitzunehmen. Was ich nicht mit hatte, war ein Felgenring. Und da ist dann auch wieder dem Rennen wirklich ein Lob auszusprechen. Die haben ein Mechanikerteam, was mitfährt die ganze Woche, die ein Sammelsorium an wilden Teilen da, die über die Jahre auf der Insel liegen geblieben sind, so ungefähr, mitführen. Und die hatten einen Felgenring, der zum Beispiel dann bei mir gepasst hat. Und die helfen einem dann auch beim Reparieren, die haben da umgespeicht und so Sachen. Aber man muss halt irgendwie gucken, okay, was fahre ich am ehesten kaputt, das nehme ich mit. Und dann ist es ja auch so, wenn irgendjemand da Probleme hat und keine Teile hat, dann versucht schon irgendwie jeder, ja, okay, keine Ahnung, kannst von mir das hier nehmen oder das könnte funktionieren. Und dann werden da Tauschgeschäfte gemacht. Ein Kumpel von mir, der hat seinen Shifter verloren, dann hat er in Australien aber genau den Shifter mit, dann hat er dem den abgekauft und das ist dann irgendwie auch Enduro.
Ja, ich hätte mal gern gewusst, das Rennen sieht ja sehr individuell aus. Wer nimmt daran teil? Also das höre Australien, Schottland, Deutschland, sind das alles Freaks, die nochmal das Ganze suchen oder sind auch Hobbyfahrer bei? Das sind ja fantastische Bilder, die man so gesehen hat und das interessiert mich mal. Und wie finanziert sich das? Also ich gehört hohes Startgeld, aber gibt es Preisgelder oder gibt es nachher die goldene Ananas zu gewinnen, die Madeira-Ananas oder wie geht das so ab?
Ja, also das Startfeld ist genauso bunt wie die Insel. Ich habe eben schon gesagt, der jüngste Starter, glaube ich, 14 und der älteste 72. Und das ist wirklich von bis. Wir hatten sogar einen aus Malaysia dabei, war richtig cool. Und da sind schon immer ein paar Profis am Start. Die haben auch immer so ein paar, ich sag mal, Influencer oder Freerider am Start, die das Event natürlich medial auch pushen und nach vorne bringen und bewerben. Aber es sind am Ende vom Tag wirklich einfach Leute, wie du sagst, schon Freaks. Also da bist du nicht zufällig an der Startlinie, weil du irgendwie gerade falsch abgebogen bist, sondern da hast du halt irgendwie einen Flug gebucht, hast dich mit dem Rennen auseinandergesetzt und es ist, glaube ich, schon so ein sehr legendäres Rennen in der Enduro-Bubble, wo viele Leute einfach sagen, da will ich einmal im Leben mitgefahren sein, weil es ist jetzt, das war die 14. Auflage vom Rennen, die ich jetzt mitgeraced bin. Also nicht ich 14 Mal, sondern das war die 14. Auflage. Und das Rennen lebt schon von seinem Ruf an der Stelle. Und das sind eben Leute von der ganzen Welt. Ja. Wir hatten wirklich von allen Kontinenten, ich glaube, es waren 25 Nationen da. Und von Damen, Herren, Klasse, wir hatten auf jeden Fall eine Ü50-Klasse auch. Und da ist wirklich jeder am Start, wie gesagt, von Leuten, die ganz vorne versuchen, mit dem Messer zwischen den Zähnen zu racen und sich vielleicht auf eine Weltcup-Saison vorzubereiten, wie ich es damals auch gemacht habe, bis zum reinen Genießer, ist alles dabei. Und am Ende, ja, gibt es zwar keine goldene Ananas, aber in dem Fall gab es ein Glas voll Erde. Es gibt tatsächlich kein Preisgeld bei den Rennen, sondern da geht es wirklich um Ruhm und Ehre sozusagen. Und in dem Fall war der Pokal tatsächlich sinnbildlich für die 6 Tage Racing, waren es 6 verschiedene Erden in einem Glas aufgeschichtet, was irgendwie schon ein sehr, sehr cooler Pokal auch für mich ist. Also die Erinnerung, die man von dem Rennen mitnimmt, ist auch wieder dieser Abenteuergedanke, ja. Die ist mehr wert, als jetzt irgendwie da noch 500 Euro mit nach Hause zu nehmen. Und ja, die Startgebühr ist schon recht hoch mit knapp 2.500 Euro. Plus ein Flug, aber das, was man da geboten bekommt, ist eigentlich unbezahlbar, kann man sagen.
Was kann man so sagen? Du hast gemeint, der kürzeste Tag ist so ein normales deutsches Enduro-Rennen. Was hat man so am Tag, wie viele Stages und was kann man so sagen? Du wirst ja wahrscheinlich geschuttelt jeden Tag, aber musst selber dann noch Höhenmeter treten. Wie sieht da so ein Tag quasi aus?
Ja, den Regeltag gibt es bei der Transmadeira natürlich nicht. Aber grundsätzlich ist es so, dass die es versuchen, ja, in einem Bereich von um den 1000 Höhenmetern am Tag, die du selber treten musst, zu gestalten. Ich glaube, der kürzeste Tag vom Treten her waren 900, 800 Höhenmeter selber zum Treten. Und der längste waren so knapp über 1500 selber zum Hochtreten. Und bergab waren es meistens 3 bis 3.500 Tiefenmeter pro Tag. Man fährt auch teilweise Trails, ohne dass die Stage sind, also die Transfers zu den Stages sind teilweise auch schon ein Abenteuer in sich selbst. Man fährt auch teilweise durch so diese bekannten Levadas, heißen die. Das sind so Wasserkanäle, die auf der ganzen Insel durch die Gegend gelegt sind. Und das ist schon alles irgendwie ein wildes Erlebnis. Und von der Zeit her, wie gesagt, ja, Stagezeit pro Tag. Der längste Tag waren 35 Minuten, der kürzeste waren 12, der war aber sehr, sehr aus der Reihe, sage ich mal. Das war der letzte Tag auf dieser Nachbarinsel, die man auch noch mitgeraced ist. Da sind wir also mit der Fähre für den letzten Renntag umgesetzt auf die andere Insel. Und ansonsten ja, war es immer so roundabout eine halbe Stunde Racetime für die Schnellsten vorne. Und das variiert natürlich hinten raus dann stark. Da waren manche Leute deutlich länger unterwegs. Ich glaube, am Ende vom Tag hatte ich in Zahlen 2 Stunden 30 Rennzeit, also wirklich gezeitetes Fahren auf den Stages. Das waren 73 Kilometer, wirklich Stage. Ich glaube 16.000 Tiefenmeter und insgesamt waren es 255 Kilometer, die man mit dem Fahrrad gefahren ist. Und dann haben sie es meistens so aufgeteilt, wenn du jetzt einen langen Tag hattest, morgens früh, packst dein Zeug zusammen, gibst das an dem Umzugswagen ab, der dann die nächste Location anfährt, dann nimmst du dein Fahrrad und gehst an den Shuttle, dann wird mit so großen Reisebussen hochgeschuttelt, einmal irgendwo relativ weit oben auf die Insel und dann fährst du dich von da so immer mit im Sägezahnprofil hoch, runter, das erste Mal bis runter, dann gibt es meistens irgendwo ein Mittagspausending, was auch wieder auf Strandniveau ist und dann geht nochmal ein Shuttle hoch und dann hast du das gleiche Ding nochmal und dann hast du eben am Ende vom Tag so deine 1000 Höhenmeter gefahren und deine 3000 Tiefenmeter drin und ja, man ist dann irgendwie morgens ab, ich sag mal 9 Uhr bis nachmittags um 4, 5 Uhr bist du auf dem Fahrrad da draußen unterwegs. Und ja, dann ist man auch gut platt, wenn man wieder kommt.
Ich habe gesehen, du warst wieder im Kader der portugiesischen Nationalmannschaft.
Ja, klar.
Auch diesmal wieder nominiert worden. Wann kam der Anruf, dass du dabei bist?
Ja, natürlich vom Chef persönlich. Eine lustige Story zu dem Cristiano Ronaldo Trikot. Der Mann kommt ja von der Insel Madeira, also ist gebürtig geboren da und ist schon so ein bisschen Nationalheld. Und 2021 standen wir in der Schlange zum Bikewash und nebendran war so ein Laden, der halt alles und nichts verkauft in Strandnähe. Und dann habe ich halt dieses Trikot gesehen und wir haben uns aus Gaudi zu dritt nach heftigen Verhandlungen mit dem Verkäufer 3 Trikots zum Preis von einem geholt und sind dann den letzten Renntag mit diesem Trikot gefahren und das konnte ich natürlich jetzt bei der Reise nicht zu Hause lassen, habe es wieder mitgebracht und bin dann den letzten Tag im Cristiano-Trikot gefahren und das ist eigentlich ganz lustig, weil das jetzt schon so ein bisschen ein Running Gag ist und dann wurde ich auch entsprechend angefeuert von den Locals und gefeiert und ja, ganz lustiges Ding.
Und du bist ja der König des Reparierens am Fahrrad, zumindest unterwegs. Du hast mir auch schon das ein oder andere Mal mit Lampe auf dem Kopf geholfen. Musstest du dein Werkzeug auch zücken, um das Flugzeug auf dem Rückweg zu reparieren? Weil das war ja schon auch ein bisschen sketchy, oder?
Also wir haben grundsätzlich viel Enduro-Engineering vor Ort betrieben. Das war schon mal richtig lustig. Da gab es ein paar ganz coole Geschichten. Einmal haben wir einen Sattel mit einem Holzstück und einem Stück Streckentape und einem ziemlich großen Stein wieder zurechtgebaut, so dass der Mann auf dem Sattel den Tag zu Ende fahren konnte. Also die Sitzschale hatte sich von den Rails komplett verabschiedet. Die Rails waren massiv verbogen. Dann mussten wir die Rails aber erst weiter verbiegen, dass wir die Schale wieder draufkriegten halbwegs. Dann versucht mit dem Riesenstein das ganze Ding wieder in die Länge zu bringen. Und dann war es aber so, dass es quasi asymmetrisch war. Und wenn du dich draufgesetzt hast, wärst du zur Seite runtergefallen. Dann haben wir so einen keilförmigen Stock abgebrochen, haben den da drunter gesteckt, haben dann mit einem Stück Streckentape den ganzen Sattel umwickelt und dann ist der Mann damit noch 800 Höhenmeter, glaube ich, gefahren in etwa danach oder so 600. So, also hat funktioniert, das war vom Feinsten. Das sind so Erlebnisse, die so ein Rennen auch einfach cool machen. Ja. Und dann ein anderer Kollege hat die Kurbel so krumm gefahren, dass an so einem Pinion-Getriebe, dass das Ding nicht mal mehr am Rahmen vorbeiging. Dann hatte irgendein Local so ein Fäustel da in der Nachbarschaft. Dann haben sie die Kurbel abgebaut, in so einen Gulli reingeklemmt. Dann hat er mit dem Fäustel das Ding zurückgehauen. Hat dann eine linke Kurbel auf die rechte Seite gebaut nach dem Renntag. Seine Pedalachse noch getauscht. Also er wird da ganz, wie auf so einem Bazar geht es da abends ab, zum Reparieren. Und das Flugzeug, da habe ich dazu gelernt, du spielst auf die Instagram-Story von der klapperten Turbine an. Ja. Da wurde ich eines Besseren belehrt.
Das muss so.
Sonst würde die Turbine stecken bleiben, wenn sie dann auf Touren ist. Da ist nämlich eine T-Nut, wo diese Blätter außen geführt sind. Und wenn die quasi auf Touren ist, dann zentriert sich das Ganze und dann klappert auch nichts mehr. Also okay. Alles gut Und ich bin ja gut angekommen.
Ja, aber ein bisschen
scary. Und wieder was dazugelernt. Deshalb einfach immer dumm posten und dann gibt es einen, der erklärt dir was.
Ja, Christian, ich kenne dich jetzt seit vielen Jahren. Ich meine, dass du vor 16 oder 15 oder 14 Jahren geheiratet hast. Ich weiß gerade gar nicht genau. Oder?
11 Jahre.
Vor 11, siehst du, aber es sind gefühlt 16. Jetzt habe ich dich oder deine Geschichte verfolgen können, sowohl privat. Ja, du hast 4 Kinder mit deiner Frau. Hast vor einem Jahr deinen Sattel an den Nagel gehangen, hätte ich fast gesagt. Hast dann bekannt gegeben, dass du aufhörst. Dass du wirklich nicht wirklich aufhören kannst, sieht man ja. Du fährst für ein Glas voll Erde, fährst du ein Rennen auf Madeira mit und gewinnst das. Bist zur Erkenntnis gekommen, dass du mit 3 oder 4 Bier immer noch auch richtig gut sein kannst. Das ist auch eine gute Erkenntnis. Jetzt meine Frage. Wo ist der Taxi in 5 Jahren? Was macht der noch in 5 Jahren für Rennen? Und wo ist Taxi in 10 Jahren? Also wo siehst du dich? Was sind deine Ideen? Was sind deine Pläne? Was hast du vor? In welche Richtung willst du gehen? Bleibst du beim Biken? Hast du andere Ideen? Ja, was ist da? Was kannst du dazu sagen?
Ja, one step at a time. Also erstmal vorab, das mit dem Bier trinken, das wirft ja jetzt ein schlechtes Licht auf mich. Ich bin gar kein großer Trinker. Und da will ich jetzt mal richtig stellen, also die Bier habe ich nicht getrunken, bevor ich Fahrrad gefahren bin, sondern immer am Abend danach. Ja. Und auch da Transmadeira, die Kollegen kümmern sich ja darum, dass man nicht verdurstet. Da kriegst du schon auf der Ziellinie die erste Hülse offen in die Hand gedrückt. Und kriegst dazu aber auch einen richtig guten Snack, ja, also Lob an die Küche da drüben, die Jungs wissen, wie es geht und wie man ein richtig gutes Fahrradrennen macht. So, das war der erste Punkt und dann, wo sehe ich mich in so ferner Zukunft? So weit kann ich gar nicht denken, also ich bin froh, wenn ich weiß, was ich morgen ungefähr mache, aber wenn ich jetzt mal so ein bisschen brainstorme und mir überlege, dann will ich Fahrräder auf gar keinen Fall ausschließen aus der Rechnung. Ob ich dann immer noch beim Transmadeira mitfahre, weiß ich nicht. Vielleicht dann wieder, weil, wie du schon gesagt hast, ich habe Kinder und die haben jetzt auch schon Bock auf so Sachen. Ist noch ein bisschen früh, aber ich habe auch schon ein paar Neffen, die ganz kompetent Fahrrad fahren und die wollen da unbedingt mitfahren. Das haben sie jetzt schon geäußert. Also ja, ich nehme an, ich habe alle Hände voll zu tun und muss dann da so einen halben Kader irgendwie coachen und durch das Rennen bringen. Aber ja, ich kann weder in die Zukunft sehen, noch festmachen, was ich wohl mal noch machen kann. Aber ich wünsche mir natürlich, dass weiterhin Fahrräder eine Rolle spielen, dass ich fit und gesund bin, um sowohl den Sport als auch meine Familie weiter zu genießen. Ja.
Transmadeira ist in the books. Was ist das nächste Rennen, was du mitfährst als Rentner?
Mein nächster Einsatz als Rennfahrrentner ist tatsächlich hier in Willingen am Wochenende die E-Bike Deutsche Meisterschaft. Also ich werde diese Bosch E-Bike Challenge mitfahren und die lustigerweise als deutsche Meisterschaft auf dem E-Bike auch ausgetragen wird. Da muss ich jetzt mal gucken. Auch da bin ich wieder bestens vorbereitet und schau mal, was so aus dem Blauen los ist und was so geht. Aber ja, das ist jetzt der sehr naheliegende nächste Einsatz. Und dann, wie ich finde, ein Saisonhighlight. Mein alter Teamkollege Jack Moyer, aka Achim, kommt mich besuchen. Der kommt in 2 Wochen rüber nach Europa. Und wir werden zusammen so einen kleinen Trip in die Alpen machen und ein bisschen Content produzieren. Also es gibt wieder Moimoi TV mit Big Chris. Und wird, glaube ich, ganz lustig. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist eigentlich fast mein Saison-Highlight, kann man sagen.
Okay, ja, mega gut, ey. Dann erstmal vielen Dank hier, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast, mit uns zu reden. Danke an euch, dass ihr es ausgehalten habt, hier mit uns beim Podcast zuzuhören und Fragen zu stellen. Und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt hier nochmal an die Bar, gucken, was die noch so on offer haben und ob das mit Madeira halbwegs mithalten kann. Und dann hören wir uns hier nächste Woche wieder.
Wir sind gespannt.
In diesem
Sinne. Wir hören uns.
Dankeschön.
Ciao.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.